ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Wie immer fangen wir das so ein bisschen formal an. Steckbrief, Name.
Johannes Beleitis.
Geburtstag.
Am 23. März 1967.
Geburtsort.
Hier in Halle an der Saale.
Profession.
Einmal Elektromonteur und zum anderen Jurist.
Was treibt Sie an?
Vieles, aber vor allen Dingen Neugier.
Meine ist auch schon geweckt. Nächste Frage. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Seit 13, 14 Jahren auf dem Hof in Ostthüringen, wo ich mit meiner Familie lebe.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Ist nicht mehr ganz jüngst, aber Johann Sebastian Bachs Johannes Passion.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Da habe ich zwei mitgebracht. Einmal Domenico Müllensiefen, Schnall dich an, es geht los. Und Iris Wolf, Die Unschärfe der Welt.
Und schließlich, wie beginnt der Tag?
Meistens wache ich vor meinem Wecker auf. Und da ich mit offenem Fenster schlafe, zu Hause mit den Geräuschen der Natur, weil ich da sehr naturnah wohne. Und in Magdeburg, wenn ich dort wohne, mit den Geräuschen der Stadt.
Und Sie wachen immer vor dem Wecker auf?
Nicht immer, aber wenn es gut geht, ja. Also wenn ich nicht vor dem Wecker aufwache, bin ich zu spät ins Bett gegangen.
Es gibt eine Frage, die habe ich in diesem Sommer schon so oft gestellt und je öfter, umso lieber ist die mir geworden, diese Frage. Die Frage nach den ganzen Sommer 90 Geschichten, auch wenn 35 Jahre eine lange Zeit sind, eben auch eine lange Zeit vom eigenen Leben und wer damals dabei war, kann nicht mehr jung sein, ist mir irgendwann so auf der Strecke auch bewusst geworden, so wie viel Zeit das dazwischen war. Also, Johannes Beleitis, im Sommer 90 sind Sie 23. Was haben Sie in diesem Sommer gemacht? Wir haben schon so viele Geschichten gehört zwischen Italien, Frankreich, am Meer und aber auch von anderen, die schon auf dem Arbeitsamt gesessen haben. Wie war es bei Ihnen, Sommer 90?
Ich war eingeladen von Freunden, mit ihnen zusammen mit dem Fahrrad ans Nordkap zu fahren, was mich sehr gelockt hat und gereizt hat. Ich bin sehr viel Fahrrad gefahren und da war in Osteuropa dann doch irgendwann immer eine Grenze, wo man nicht weiterkam. Jetzt wollten wir es versuchen als Nordkap, aber ich habe damals in Leipzig Stasi-Auflösung betrieben, war dort einer der Sprecher des Bürgerkomitees und habe dann in dem Sonderausschuss der letzten und ersten frei gewählten Volkskammer der DDR in dem Sonderausschuss zur Stasi-Auflösung gearbeitet und war von dort aus der Beauftragte für den Bezirk Leipzig. Das heißt, es gab genug zu tun. Die Abgeordneten machten Sommerpause. Wir arbeiteten weiter. Ich hatte dann zum Beispiel eine Liste mit Offizieren im besonderen Einsatz der Stasi, die wir versuchten zu enttarnen und aufzusuchen und aus ihren bisherigen Strukturen herauszubrechen. Aber das für die weitere Zeit bedeutendere war, dass wir am Entwurf des ersten Stasi-Unterlagengesetzes, was noch von der Volkskammer im August 1990 verabschiedet wurde, geschrieben haben. Und das war richtig, also im Osten sowieso, aber auch im Westen juristisches Neuland. Wir erinnern uns, die Bundesregierung wollte die Akten damals lieber vernichten. Und wir konnten uns letztlich dann auf lange Sicht durchsetzen. Das ist schon, dafür hat es sich gelohnt, nicht ans Nordkap zu fahren.
MIFA oder Diamant?
Diamant. Selbstgebautes Rennrad.
Das war so ein unernster Zwischenmoment, weil Sie haben so viele Vorlagen gegeben jetzt so, was dieses Stasi-Unterlagengesetz angeht. Und da will ich wieder hin. Mit 23 arbeiten Sie mit an dem künftigen Stasi-Unterlagengesetz. Da waren Sie noch nicht der Jurist, der Sie heute sind. Ist das so eine typische Wendegeschichte, wo auch die Mauern der Hierarchien so für einen Moment Löcher gekriegt haben?
Absolut, absolut. Wir waren alles Leute, die das gemacht haben, die nicht vom Fach waren. Das hatte auch manche Nachteile, aber vielleicht auch manche Vorteile, dass wir eben auf einem neuen Gebiet doch relativ schnell vorankamen und wir uns dann durchaus auch fachlichen Rat gesucht haben, aber den wiederum nicht in der DDR, weil wir da faktisch, ja, es gab ja so wenig Juristen und von denen nun noch weniger, denen man vertrauen konnte. Aber wir haben uns bei den westdeutschen Datenschutzbeauftragten Rat gesucht. Also ich habe damals dann an Professor Simitis, der in Hessen Datenschutzbeauftragter war, geschrieben. Der hat uns dann nach Berlin zu Herrn Garstka verwiesen und mit dem haben wir dann viel gesessen und genau an dieser Problematik gearbeitet, dass für Datenschützer eine solche Datensammlung, da gab es eigentlich nur einen Weg. Die ist rechtsstaatswidrig zustande gekommen, also ist sie zu vernichten. Und wir haben uns dann eher in diese Grundrechtsstruktur eingearbeitet und gesagt, hallo, es gibt hier so ein Recht, das nennt sich ganz kompliziert Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Wenn dann also Daten von mir da drin sind, dann muss ich doch, bevor sie vernichtet werden, das erstmal wissen, was da überhaupt ist. Und das hat eine Weile gedauert, aber irgendwann konnten sich die Datenschützer mit diesem Gedanken anfreunden. Und insofern, das war richtiges Neuland, also in Ost und West. Wie geht man mit solchen rechtswidrig zusammengetragenen Daten um? Und wir haben damals uns eben dafür eingesetzt, dass es eine persönliche Akteneinsicht gibt, aber dass es auch einen sehr freien Zugang für die Forschung gibt. Der war damals in unserem Gesetz freier, als er heute ist.
Was für Sie immer noch ein Thema
ist. Was für mich immer noch ein Thema ist, ja. Durchaus, ja.
Und haben Sie sich mal vorgestellt, was passiert wäre? Also sozusagen, so, es gibt ja dieses Thema alternative Geschichtsschreibung. Was passiert wäre, wenn die Stasi-Unterlagen damals, wenn die Entscheidung so gefallen wäre für den Datenschutz?
Ja. Muss man gar nicht so viel fantasieren. Da geht man mal nach Rumänien und schaut sich das an, wie das dort gewesen ist. Dort kam man eben als Betroffener und als Öffentlichkeit nicht heran. Aber die Informationen sind ja trotzdem da. Das heißt, selbst wenn man dann vernichtet oder wie es in Rumänien war, das ging dann in den Bestand des neuen Geheimdienstes über mit den alten Mitarbeitern. Das heißt, diese Daten sind alle da und zu gegebener Zeit, wenn es sinnvoll ist aus deren Sicht, dann lässt man halt irgendetwas mal aufploppen und kann damit unbegrenzten politischen Einfluss nehmen.
Ich hänge noch bei so einem Wort, als Sie sagten, als es um diese Eube auf die Offiziere im besonderen Einsatz ging, dass Sie sagten, Sie haben in dieser Zeit sich darum bemüht, die zu enttarnen und dann benutzen Sie das Wort herauszubrechen. Aus woraus eigentlich?
Ja,
Ihre Behörde bestand ja nicht mehr.
Das muss man jetzt erstmal sagen. Die Offiziere im besonderen Einsatz waren Mitarbeiter der Stasi, oder auch zivile Mitarbeiter, die aber im Auftrag der Stasi an einem ganz bestimmten Punkt im Zivilleben saßen. Beispielsweise einer, mit dem ich da damals gesprochen habe, war der Leiter Briefverteilung, Briefsortierung bei der Bezirkspostdirektion Leipzig. Das war natürlich ganz wichtig. Ich habe den auch gefragt, was haben Sie denn eigentlich gemacht? Und dessen Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass bei der Post niemand irgendwie dumme Fragen stellt, wenn die komplette Briefkastenleerung des Bezirkes Leipzig einmal durch eine Etage geht, die nur Stasi-Mitarbeiter betreten konnten. Das musste ja von der Post jemand organisieren und quasi auch verantworten. Und das war sein Job. Und dafür war er Offizier, also er war eigentlich Postbeamter oder Postmitarbeiter. Und die Stasi hat aber gesagt, wenn du an diesen Posten willst, dann ist es damit verbunden, dass du bei uns einen Offiziersrang kriegst.
Also das war mein gedanklicher Fehler.
Die Differenz des Geldes von uns bekommst.
Das war mein gedanklicher Fehler, dass ich den zum Ministerium für Staatssicherheit zugeordnet habe, aber die einfach in anderen Institutionen nach wie vor irgendwie angestellt waren.
Rat des Bezirkes, Bezirkspostdirektion, große Betriebe und solche Dinge.
Und nächste Frage, nur ein ganz kleines Detail, da können wir es nicht dran festhalten, aber das ist also die Post des Bezirkes Leipzig, die da durch also eine Etage ging, wo nur Stasi-Mitarbeiter Zugang hatten. Das ist nicht jeden Tag passiert, sondern an bestimmten Tagen haben die gesagt, jetzt muss die mal komplett bei uns durchlaufen.
Das war der normale Lauf eines Briefes. Ich habe den in den Briefkasten geworfen, dann wurde er geleert, dann kam er quasi, wurde immer weiter gesammelt. Irgendwann landete das alles im Bezirkspostamt in Leipzig und in den anderen Bezirksstädten genauso. Dort wurde es vor dem Sortieren und vor dem Stempeln, das war ganz wichtig, ohne etwas zu zählen oder zu wiegen, musste die Gesamtladung der Stasi übergeben werden. Und dann kam etwas raus, wo die Post letztlich ja nie wissen konnte, wie vollständig ist das denn? Und das war dessen Aufgabe, dass da in der Struktur zum Beispiel keine Zählung vorher stattfand. Weil dann hätte man eine Differenz
erkennen können. Genau, und Sie sind so bei den Fakten und ich bin ein bisschen im Atmosphärischen. Stell mir das vor. Also das müsste ja Unmengen gewesen sein. Und da sitzen also dann da auf diesen Etagen sitzen Männer, Frauen, die nehmen jeden einzelnen Brief in die Hand.
Die haben sozusagen ein Suchraster, ganz verschiedene. Also das heißt einmal zum Beispiel, es war damals so, dass die Adressen in der DDR anders geschrieben wurden als im Westen. Also das wurde in der Regel Name, Ort und Straße in der DDR geschrieben. Im Westen war es so wie heute meistens auch, also Name, Straße, Ort. Vielen erschien das logischer. Und zum Beispiel diese Briefe waren schon verdächtig. Wenn jemand in der DDR das Westraster angewendet hat, war das für die Stasi schon ein Punkt. Da gucken wir genauer hin. Dann hatten sie natürlich Namenslisten, sowohl Absender als auch Adressaten und natürlich die gesamte Post, die in den Westen ging.
Ich muss eigentlich woanders hin fragen, aber ich komme da nicht weg. Also weil das ist mal ist so quasi aus erster Hand zu hören, weil man ja, es kursierten ja alle möglichen Ideen, was damit passierte und auch man hatte Vorstellungen, dass es alles passiert. Und dann, wenn also so ein Brief auffällig war, ist das dann tatsächlich so gewesen, dass sie den dann aufgedampft haben und da reingeguckt haben und den dann schön wieder zugeklebt haben, ja?
Genauso ist es gewesen. Allerdings muss ich hier korrigieren, Sie hören das nicht aus erster Hand, sondern...
Nee, das ist klar.
Aber ich war damals so nah nicht dran. Daran beteiligt, aber insofern war das eine interessante Geschichte. Ich hatte 89, habe ich mich mal beschwert bei der Post darüber, dass meine Briefe nach Berlin so lange dauern. Und interessanterweise, die gingen immer nur schnell, wenn ich sie in Leipzig am Hauptbahnhof in einen Postwaggon der Deutschen Reichsbahn geworfen habe. Dann waren die Briefe am nächsten Tag da. Ich hatte damals eine Freundin in Berlin und das war uns natürlich wichtig, dass wir schnell kommunizieren konnten, weil wir keine Telefone hatten. Und wenn ich das normal in den Briefkasten geworfen habe, dauerte das eine Woche. Und da habe ich mich bei der Post mal darüber beschwert und bekam ein Schreiben, die das also aus posttechnischen Gründen und so weiter erklärten. Und dieses Schreiben habe ich mitgenommen, als ich dann zu dem Offizier im besonderen Einsatz gegangen bin. Und der hatte das nämlich unterschrieben.
Vergessene Kulturtechnik an dieser Stelle, dass man nämlich auf den Bahnhof gehen konnte und am Postwaggon seinen Brief einschmeißen konnte und das dadurch beeinflussen konnte. Sommer 90 haben Sie also um diese Stasi-Akten gerungen, während also der Rest des Landes andere Interessen hatten und Sie sind bis heute im Thema. Also das heißt, diese Stasi-Unterlagen sind für Sie ein Lebensthema geworden?
Einerseits sicher ja, andererseits habe ich auch Unterbrechungen gehabt und das war auch gut so. Also ich hatte vor etwa 10 Jahren, ich war bis dahin Jugendbildner an der Evangelischen Akademie in Thüringen, da habe ich noch Jugendbildung zu DDR-Geschichte gemacht. Danach bin ich aus dem Thema eigentlich ein Stück ausgestiegen, aber kam dann durch die Aufarbeitung der innerkirchlichen Geschichte, den Umgang mit Kirchenmitarbeitern der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und der Vorgängerkirchen wieder dazu. Da bin ich da eingeladen worden, da mich mit zu beschäftigen. Und das war wieder so ein kleiner Einstieg. Und eigentlich über diesen Einstieg kam dann auch die Idee, man könnte sich ja auf diese Stelle bewerben.
Und das heißt also, es hat Sie wieder eingeholt,
das Thema. In gewisser Weise, ja.
Und ich habe so den Gedanken, Sie haben die Stasi ja persönlich auch als junger Mensch handgreiflich kennengelernt. Sie haben den Apparat erlebt in dem Moment, als er zusammengebrochen ist. Sie kennen diese öden Orte, an denen sich das alles zugetragen hat. Sie wissen von der Gewalt und von der Niedertracht aus erster Hand. Und jetzt werden Sie bald 60 und sitzen immer noch auf dem Thema. Haben Sie manchmal Zweifel, ob es für Sie nicht auch schönere Dinge im Leben hätte geben können, als sich damit auseinanderzusetzen?
Es gab immer parallel dazu schöne Dinge. Aber ich verstehe diese Frage gut und es ist auch, sie wird quasi in unseren Aufarbeitungskreisen eigentlich zu selten gestellt, weil es da schon einige gibt, die auch da sicher viel, viel mehr Bescheid wissen als ich, die aber auch da viel tiefer drinstecken und vielleicht nie richtig da rausgekommen sind. Und es gab irgendwann den Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt beschäftige ich mich genauso lange mit der Stasi, wie die Stasi sich mit mir beschäftigt hat. Und da habe ich gesagt, das muss man ein bisschen reduzieren und habe das auch getan. Und ja, es gibt andere Felder, auf die kommen wir ja vielleicht auch noch.
Sie waren 15, als die Stasi anfing, Sie zu beobachten. Wieso eigentlich?
Wieso die anfingen, mich zu beobachten, müsste man die natürlich fragen, wieso ich 15 war. Na,
Sie
damals
ja vermutlich eine Hypothese gebildet haben
und Anhaltspunkte haben. Also ich sag mal den Anlass. Der Anlass war so, dass wir jetzt müsste ich rechnen, das war irgendwann 1981, 82 oder so, mussten wir als Schüler demonstrieren für Abrüstung der NATO-Waffen. Also das offizielle Slogan hieß, gegen NATO-Waffen Frieden schaffen. Und da wurden wir dann zu Pfingsten in unsere Kreisstätte, also ich bin damals auf einem Dorf aufgewachsen, zwangsverpflichtet und wir mussten dort demonstrieren gehen.
Um welche Kreisstadt ging es?
Bei mir ging es um die Kreisstadt Hohenmölsen, die kaum jemand kennt, die keine Kreisstadt mehr ist. Aber dort auf dem Markt, dort musste ich da auch demonstrieren. Und ich hatte mir zusammen mit meinem Bruder, der war damals in der Lehre in Gera, der ist dann in Gera mit einem eigenen Plakat und ich bin in Hohenmölsen mit einem eigenen Plakat aufgelaufen und da stand halt drauf für Abrüstung in Ost und West. Und da sah mein Schuldirektor und sagte, ach, zeig doch mal, gab es mir nicht wieder und ja, wollte das also partout nicht tun. Und ich sah ihn dann kurze Zeit später mit einem Mann bei uns aus dem Dorf, dem Vater einer Mitschülerin, wo jeder wusste, also es war ganz offiziell, der war hauptamtlicher Mitarbeiter in der Kreisdienststelle der Stasi in Hohenmölsen und mit dem sprach mein Schuldirektor intensiv und sie blickte in meine Richtung und als ich nach Hause kam, fragte meine Mutter, was ist denn eigentlich mit deinem Plakat? Und ich sagte, naja, das ist der Umschlag für meine Stasi-Akte geworden.
Mit 15 hatten sie den Überblick.
Und meine Mutter sagte, und die Vorlage für die Ablehnung deines Abiturs. Und wir hatten beide recht behalten.
Sie sagen das jetzt mit so einem Lächeln, aber so lasse ich Sie hier nicht weg, weil das ist so ein, denke ich, stelle es mir vor, so ein entscheidender Moment auch für Ihre Mutter gewesen.
Das sicher, ehrlich gesagt, den konnte ich mir noch nicht so vorstellen, weil man natürlich als 15-Jähriger nur auf wenig zurückblickt und noch weniger auf das, was kommt oder wie das ist, wenn es nicht kommt. Also insofern, das ist ein extrem wichtiger Moment gewesen, der mich auch später noch viel beschäftigt hat, auch überhaupt dieses System Bildungsregulierung, Bildungsentzug in der Diktatur ist mir bis heute extrem wichtig und deswegen ist es mir auch extrem wichtig, dass es heute gute Schulen gibt und dass man da
hingehen kann. Das verstehe ich alles. Ich hänge immer noch bei Ihrer Mutter. So, also bei diesem Moment, dass sie merkt, okay, also sie hat ja das offenbar auch gut geheißen oder unterstützt oder also auf jeden
Fall
war vielleicht hin und her gerissen, aber sie hat ihre Gründe wahrscheinlich verstanden. Also
das war bei uns in der Familie so eine gewisse Spaltung. Mein Vater war Pfarrer und hat immer uns so erzogen, ihr müsst sagen, was ihr denkt, ihr müsst es dann aber auch gut vertreten können. Und meine Mutter war Sprachheilpädagogin und war damit in dem Bereich der Volksbildung der DDR sozusagen beruflich eingegliedert und hatte es erlebt, wie es ist, wenn man einen Pfarrer heiratet und plötzlich keine Arbeitsstelle mehr bekommt. Und da hat sie etliche Jahre lang gebraucht, bis sie dann eine Stelle wieder hatte. Und deswegen kannte sie das ganz anders als wir. Aber für uns war das Vergangenheit. Und deswegen haben wir das so präsent nicht gehabt. Das heißt, unsere Mutter war vorsichtiger, auch aus guten Gründen und wir waren vielleicht ehrlicher oder wie man das sagen will.
Aber naja, so waren halt auch dieser Zwiespalt einfach.
Genau.
Und sie durften dann kein Abi machen und sie haben erlebt, dass sich die Stasi immer weiter um sie gekümmert hat.
Ja, ich habe das erlebt und auch solche Dinge, die man hinterher nannte man sie oder wusste man, dass die Stasi sie als Zersetzungsmaßnahmen bezeichnete, das konnte man damals nicht richtig einschätzen. Und man erlebt dann immer, oder wenn es gut geht, erlebt man beides. Das heißt, ich habe eine Phase erlebt, ich durfte kein Abitur machen, musste dann einen Beruf lernen, habe Elektriker gelernt in der Braunkohle. Das war keine schöne Zeit. Und genau in dieser Zeit, als ich dann 18 wurde, legte die Stasi einen operativen Vorgang zu mir an und begann mit diesen Zersetzungsmaßnahmen. Und das wusste ich natürlich nicht, aber ich bemerkte, ich krieg einfach keinen. In allem, was ich anfing, das ging alles irgendwie schief. Und dann gab es aber einen Berufsschullehrer, der stellvertretende Direktor der Berufsschule. Ich habe mich bis heute bei ihm nicht bedanken können dafür, aber der hat mich, ich weiß nicht, wo er wohnt und vielleicht hört er das, dann würde es mich freuen. Also in gewisser Weise muss ich sagen, der hat mir das Leben gerettet, weil das ist eine Phase, wo man wirklich in Depressionen kommt und wenn man merkt, irgendwie man hat keine Chance mehr. Und der hat mich so alle 4 bis 6 Wochen ganz rüde, in rüden Ton, wie er das mit allen machte, einbestellt, beleite es nach dem Unterricht ZBV zur besonderen Verwendung. Da musste man normalerweise so Zigarettenkippen aufsammeln oder sowas. Und dann ging er mit mir immer so 20, 30 Minuten spazieren, erzählte mir, was im Hintergrund vor sich ging, aber alles in unvollendeten Sätzen. Und dann sagt er, beendet immer die Gespräche damit, dass er sagte, so, denk gut drüber nach und dann vergisst du das alles wieder.
Johannes Beleite ist der Landesbeauftragte in Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, ist heute zu Gast hier bei MDR Kultur trifft. Und zur Aufarbeitung gehört die Beseitigung von Unrecht. Sie sind Jurist. Frage ich Sie, geht das überhaupt, Unrecht, was Menschen in der Vergangenheit angetan wurde, was in dieser Zeit der SED-Diktatur passiert ist, zu beseitigen?
Naja, wenn Sie mich ansprechen als Jurist, dann muss ich Ihnen sagen, ja, das geht. Man kann Urteile aufheben und dann sind sie juristisch nicht mehr existent. Aber wenn Sie mich als Mensch ansprechen, sage ich, das geht natürlich nicht. Man kann das nicht vergessen. Man muss einen Weg finden, damit zu leben.
Und als Jurist ist Ihnen ja auch eine Rechtsphilosophie zugänglich und da geht es ja auch um Fragen, also wie viel kann man mit Recht regeln, also wie viel Unrecht kann man mit Rechtsprechung beispielsweise regeln, und da gibt es ja auch eine Idee davon, dass das Grenzen hat, ne?
Ja, man kann dennoch letztlich in einem Rechtsstaat muss man ja alles mit Recht regeln, insofern kann man ziemlich viel regeln.
Aber?
Naja, also man kann sich Entschädigungsfragen und solche Dinge, das kann man alles regeln. Man kann aber schwer regeln, wie eine Gesellschaft mit diesem Unrecht umgeht, wie eine Gesellschaft Menschen begegnet, die dieses Unrecht erfahren haben und die es geprägt hat, also so sehr geprägt hat, dass sie auch, ich sag mal, nicht wieder auf den normalen Weg gekommen sind.
Genau, und das sind ja Dinge, auch da wird ja auch rechtsphilosophisch drüber nachgedacht und aber eben auch ganz praktisch. Und es gibt die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze und seit Juli die veränderten SED-Unrechtsbereinigungsgesetze in drei wesentlichen Punkten verändert. Es ist mehr Geld geworden, das Geld gibt es einkommensunabhängig und die Betroffenen haben nicht mehr die Nachweispflicht, dass ihre gesundheitlichen Probleme mit der Haft, mit der Gewalt zu tun haben, die ihnen die DDR-Behörden angetan haben. Was würden Sie sagen, wie groß ist der Schritt, den Bund und Länder da jetzt gegangen sind?
Der ist riesengroß. Wir haben von Anfang an uns für eine Ehrenpension eingesetzt. Das heißt, das sollte für Menschen, die sich damals gegen die Diktatur stark gemacht haben und wo man sagen muss, die persönlich in ihrem eigenen Weg damit dann gelegentlich gescheitert sind, weil sie dann eben hinter Gittern gelandet sind und das ihnen schwer zugesetzt hat, denen sollte das ja auch ein Stück gesellschaftliche Anerkennung verschaffen. Und es ist letztlich eine Art Sozialleistung geworden auf Bedürftigkeit. Das heißt, Menschen mussten zweimal ja sich eigentlich fast demütigen lassen. Sie mussten einmal sagen, ja, ich habe im Knast gesessen und ich habe das nicht gepackt. Und zum zweiten Mal mussten sie sagen, und ich bin bedürftig, ich bin finanziell bedürftig. Ich muss zum Sozialamt gehen oder zum Arbeitsamt und Unterstützung bekommen und dann bekomme ich das. Und das sind eigentlich Dinge, die ich den allen nicht gewünscht habe. Und da freue ich mich sehr, dass es jetzt gelungen ist. Aber ich denke gleichzeitig an etliche Menschen, die ich noch gut kannte, die halt nicht mehr leben, die es nicht mehr erlebt haben. Und das finde ich insofern, dass es ist so eine, man freut sich da gleichzeitig und gleichzeitig ist es bitter, dass es erst so spät kommt.
Und so spät, das betrifft ja auch die Regelung für die Zwangsausgesiedelten, ist auch verändert worden, die sind jetzt also auch einbezogen und gleichzeitig ist es so, dass kaum noch Zwangsausgesiedelte leben einfach. Und wessen Projekt ist das politisch eigentlich gewesen? Die Ampel hat es auf den Weg gebracht, aber es gehört zu den wenigen Sachen, auf die sich dann der Bundestag geeinigt hat, nachdem klar gewesen ist, dass es Neuwahlen geben wird. Auf wessen Interesse ist das eigentlich hin passiert?
Im Prinzip ist es so, dass eigentlich alle Parteien das gut finden und das machen wollten, aber dann gibt es eben immer natürlich die Haushaltspolitiker in einer Regierungskoalition, die sagen, das und das und das können wir uns alles nicht leisten. Das sind oft im Vergleich zu anderen Dingen wirklich verschwindend kleine Summen, um die es da geht. Aber in diesem Fall jetzt gab es einen Entwurf, der sehr restriktiv war, der ein Regierungsentwurf war und im Kabinett diskutiert wurde, in den Bundestag gegangen ist und den dann insbesondere die Bundesopferbeauftragte Evelyn Zupka mit ihrem Team und auch meine Kollegen der Landesaufarbeitungsbeauftragten mit den Fraktionen nochmal diskutiert haben. Und richtig Fahrt kam rein, nachdem die Ampel zerbrochen war. Und da gab es so eine kurze Phase, das haben ja auch Abgeordnete erzählt, wo man dann von allen Seiten eigentlich dafür gearbeitet hat, dass da noch was kommt. Und das war auch beeindruckend. Ich bin bei der Verabschiedung da gewesen, dass es da wirklich wir saßen dort als Beauftragte, aber wir hatten eben auch Vertreter der Opferverbände dabei. Und es gab nach der Verabschiedung einen Moment, wo sich die Abgeordneten zu uns umtreten und uns Beifall klatschten und sozusagen ihre Anerkennung zeigten, als insbesondere den Opfervertretern. Und das waren alle Fraktionen, die im Bundestag waren, und alle Gruppen, außer BSW. BSW waren nicht anwesend. Das muss man leider dazu sagen, das ist traurig, aber selbst die Linken haben da auch quasi ihren Respekt gezeigt, BSW leider nicht.
MDR Kultur trifft Johannes Beleitis, der in Sachsen-Anhalt für das DDR-Unrecht zuständig ist. Wir haben anfangs viel über die Staatssicherheit geredet, aber Sie sind ja der Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt. Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, Sie sind ein Jahrgang, der sagt ja, die Wirklichkeit der Diktatur droht hinter der Stasi-Debatte zu verschwinden. Wie sehen Sie das?
Ja, ich kenne Ilko schon lange und da hat er durchaus auch recht, aber das ist jetzt auch wirklich nichts Neues. Damit haben wir eigentlich schon Anfang der 90er Jahre zu kämpfen gehabt, weil es gab nun mal die Bürgerkomitees, die sich für die Stasi-Auflösung eingesetzt haben, aber wir hatten schlicht und einfach zu wenig Zeit, zu wenig Menschen, die sich jetzt hätten mal um die SED-Akten kümmern müssen. Und es gibt ja durchaus Hinweise darauf, dass im SED-Bereich es da schon strategische Überlegungen gab, okay, die Stasi wird jetzt geopfert und damit retten wir uns.
Und mein Gedanke geht auch noch viel weiter, also weil das ist Ihr Blick auf die Akten, aber es geht um in Ihrer Zuständigkeit der Aufarbeitung der SED-Diktatur, das war ja auch ein Alltag. Das war also Schule, haben Sie beschrieben, das war NVA, das war Gesundheitswesen, es war Leistungssport, also Dopingopfer zum Beispiel jetzt in dieser SED-Unrechtsbereinigungsgesetz. Das, für die ist es noch nicht ideal gelaufen jetzt gesetzlich, ne?
So genau.
Gedanken. Also all diese Ebenen gab's. Und die Diskussion ist eben doch sehr verengt, ob war jemand bei der Stasi oder nicht.
Ja, und das ist zu wenig, weil letztlich viele Menschen haben an vielen Stellen die Diktatur am Laufen gehalten. Und ich sage immer, die DDR war eigentlich, also juristisch gesprochen, organisiert wie ein generelles Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Also eigentlich war erstmal alles verboten, aber man konnte ja etwas beantragen und dann konnte es genehmigt werden oder nicht genehmigt werden. Und diese Genehmigungsverfahren fanden ja nicht nur bei der Stasi statt oder das waren nicht nur Stasi-Leute, sondern es waren auch viele, viele andere Menschen, die da eine Rolle spielten. Oder eben, wenn wir jetzt bei den Dopingproblemen sehen, ja, das war eben ein ganzer Leistungssportbereich, wo Trainer, Ärzte und so weiter beteiligt waren, die letztlich betroffene Sportler, meist sehr junge Leute, einfach missbraucht haben.
Und wie sehen Sie in diesem Zusammenhang Ihre Arbeit, also die Aufarbeitung? Also wir haben ja, ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen mit dieser, ich denke, dass es eine Schere gibt zwischen einer historischen Forschung, die ein realistisches Bild von der Diktatur beschreibt, klar nachweist, dass es ein Unrechtsstaat war, und andererseits in der ostdeutschen Öffentlichkeit über die Jahre aber so eine ganz andere, harmlose, gemütliche, heitere DDR entstanden ist, mit der sich viele Menschen identifizieren. Wie sehen Sie das so für Ihre Arbeit mit der Aufarbeitung, wie erfolgreich die in den letzten 35 Jahren war, wenn die Mehrheit der Menschen im Osten eigentlich lieber kollektive Mythen pflegt?
Ich glaube, wir sind manchmal Opfer unseres eigenen Erfolgs. Wir haben also in der Aufarbeitung ja wirklich sehr viel gemacht. Wir haben eigentlich auch, wenn wir Gedenkstätten oder eben die beauftragten Strukturen, viele Vereine und so weiter sehen, eine gut ausgestattete Aufarbeitungslandschaft. Und wenn wir uns an die 90er und vielleicht auch teilweise die Nullerjahre erinnern, war fast in jeder Zeitung, fast jeden Tag irgendein Artikel, der dann, das muss man dazu sagen, oft sich sozusagen sehr einseitig mit Stasi-Verstrickungen
befasste. Das meinte ich eben davor, genau.
Und jetzt sozusagen dieser Erfolg wird, glaube ich, von vielen so wahrgenommen, das ist das System des Westens. Also der Westen ist hier gekommen, hat auch die neuen Zeitungen, die neuen Medien und so weiter gebracht und bringt jetzt ständig Stasi. Wir waren darüber ganz froh, weil wir dadurch also auch einen guten Zugang zur Öffentlichkeit hatten. Aber wenn das zu viel ist, wird das natürlich, führt das letztlich dazu, dass manche dessen überdrüssig sind und eben auch ihr Dasein, ihre Vergangenheit, ihre Eltern, Großeltern und so weiter entwertet sehen dadurch, was damit ja gar nicht gemeint ist. Und insofern müssen wir einfach genau in dieser Vielschichtigkeit und auch mit dieser Offenheit für diese Reaktion jetzt auch auf Menschen zugehen. Und ich habe im konkreten Gespräch noch niemanden getroffen. Selbst Leute, die das vorher mir geschrieben haben, dass früher alles besser war. Wenn ich mit denen dann gesprochen habe und gesagt habe, okay, spielen wir doch mal durch. Ab morgen ist es wieder wie früher. Habe ich noch niemanden getroffen, der gesagt hat, okay, das machen wir so.
Aber trotzdem hängen ja an diesen Vorstellungen, hängen ja ganze Weltbilder trotzdem dran. Und wenn Sie... Also wenn Sie zum Beispiel in Thüringen da auf dem Dorf, wo Sie leben, dann sehen Sie das auch, dass Sie ringsrum ist eine Jugend, also bei Ihnen wird wahrscheinlich auch begeistert S51 gefahren. So,
natürlich, ja. Weil die schnell fahren, ne? Ja, natürlich wird...
Da hängt doch aber auch viel Identifikation dran, also eine Folklore, würde ich sagen.
Ja, und die ist aber jetzt quasi, das ist so ein bisschen so ähnlich wie dieser Hang zur AfD, der mehr mit Kontra, mit Opposition, mit wir wollen es denen mal zeigen zu tun hat, als irgendwas Konstruktives damit zu verbinden. Und damit schafft man aber eben wiederum auch Gemeinschaft, gerade jetzt, wenn Sie den ländlichen Raum ansprechen, wo eben doch vieles auch anderes halt verloren gegangen ist. Teilweise gibt es auch so dann natürlich einen erheblichen Gruppendruck, wo auch Leute damit reingezogen werden, die das vielleicht gar nicht wollen. Aber letztlich alles das gehört zu einer Gesellschaft dazu und dem müssen wir uns auch stellen. Ich sehe da gar nicht so das ganz große Problem. Ich habe auch nicht die Angst, dass das jetzt, also gerade wenn ich jetzt in den ländlichen Raum gucke, ich bin da nicht von Nazis umgeben, die verprügeln mich nicht und das sind Leute, die haben so ein bestimmtes Weltbild, aber eigentlich, also das, was ich bis jetzt erlebt habe, sind alle noch sprechfähig und kommunikationsfähig und man kann miteinander reden.
Nun wird wenn wir den Gedanken weiterdenken, in einem Jahr wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Also welche Rolle spielt das für das Amt des Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, wer Ministerpräsident ist? Also rechtlich sind Sie dem Landtag verpflichtet?
Ich bin auf 5 Jahre gewählt. Das heißt, auch nach der Wahl bin ich erstmal noch im Amt. Das heißt, wenn, müsste der Landtag beschließen, dieses Gesetz zu ändern. Natürlich spielt das alles eine Rolle. Ich bin aber auch jetzt im Gespräch mit allen Fraktionen, wirklich von rechts bis links. Ich halte das auch für wichtig. Die haben mich alle gewählt. Und ich versuche auch mit denen natürlich über solche Vorschläge, wenn die AfD beantragt, die Landeszentrale für politische Bildung abzuschaffen, versuche ich auch mit den AfD-Abgeordneten darüber natürlich zu sprechen. Genauso wie ich darüber mit den linken Abgeordneten spreche, wenn sie jetzt quasi als Retourkutsche beantragt haben, dass es verpflichtende Gedenkstättenbesuche in den NS-Gedenkstätten, wohlgemerkt, nur in den NS-Gedenkstätten und nicht in den Gedenkstätten, die an das Unrecht in der DDR erinnert, geben sollen. Und mit diesen verpflichtenden Gedenkstättenbesuchen haben wir in der DDR Erfahrungen gemacht und das sind nicht unbedingt gute.
Und
man muss mit denen reden, man muss mit allen Seiten reden und das gehört zur Demokratie
dazu. Das verstehe ich alles. Trotzdem bleibt bei mir so die Frage, aber was ist es, wenn es Konsequenzen gibt? Also wenn in Sachsen-Anhalt ist es nicht ausgeschlossen, dass der nächste Ministerpräsident von der AfD ist. Was hat das für Ihr Feld unter Umständen für Konsequenzen, also für die Art, wie Erinnerungspolitik gemacht wird?
Ich nehme es bisher so wahr, dass es in der AfD verschiedene Kräfte da gibt. Einigen ist dieses Thema der Aufarbeitung sehr wichtig und andere versuchen es eher geschichtspolitisch zu verwenden und auch da. Ich möchte jetzt nicht ein Angstbild heraufbeschwören, zumal ich keine Anhaltspunkte habe dafür. Wenn jetzt jemand gesagt hätte oder das lautstark vorantreiben würde, das ist alles vom Übel und wir wollen das alles beenden und die DDR war das Beste, was wir jemals haben konnten, das sehe ich dort bis jetzt nicht. Und deswegen will ich denen das auch nicht unterstellen, sondern ich gehe an diese Gespräche immer so ran, dass ich frage, was wollt ihr denn und wie könnte es weitergehen? Aber da muss man auch dazu sagen, unser Thema steht dann nicht ganz oben auf der Liste. Es gibt in Sachsen-Anhalt auch Themen, die natürlich, wenn ich jetzt an Intel und Steuereinnahmen und so weiter denke, die natürlich erstmal sicher da eine größere Priorität haben und die allgemeine Diskussion jetzt, egal von welcher Seite sie geführt wird, die Migranten erstmal an erster Stelle von
allen sieht. Ich verstehe Ihren Gedanken.
Da sind wir relativ weit hinten.
Aber Sie sind auch Teil einer Auseinandersetzung darum, also was so eine Demokratie an symbolischem Bedarf hat und was sie an sich selber erzählt, wo kommen wir her, wie sind wir, was haben wir für eine Identität und eben auch wie überzeugend oder weniger überzeugend die symbolischen Angebote sind. Und
nach dem 17. Juni hat Bertolt Brecht in einem Gedicht mal geschrieben, die Regierung hatte damals, die DDR-Regierung 1953, gesagt, das Volk hätte das Vertrauen verspielt. Und da hat Brecht dann gesagt, ja, dann möge die Regierung sich ein neues Volk suchen. Und in meinem Verständnis hat Demokratie sehr viel damit zu tun, dass wir mit den Menschen, die hier leben, eine Gesellschaft haben. Und alle haben da ihre Funktion, selbst die, die zum Beispiel nicht wählen, oder selbst die, die sagen, Demokratie wollen wir überhaupt nicht, auch die haben eine demokratische Funktion. Und ich kann deswegen der Aussage von dem früheren Ostbeauftragten Wanderwitz in keiner Weise folgen, wenn man sagt, hier sind Menschen für die Demokratie verloren. Nein, das ist nicht so. Und wer das als demokratischer Politiker sagt, hat einen wesentlichen Teil seiner Rolle nicht begriffen.
2030 wird in Halle, weil ich gerade darüber gesprochen habe, was so der symbolische Bedarf und das symbolische Angebot auch von einer Gesellschaft ist. 2030 wird in Halle das Zukunftszentrum Deutscher Einheit eröffnet. Was denken Sie, kann dieses Projekt bewirken? Wie gucken Sie das an?
Ich finde es großartig. Ich finde es auch großartig, dass es hier nach Halle kommt. Und damit sind sehr viele Chancen verbunden, weil man jetzt nach 35 oder dann eben eher 40 Jahren viel differenzierter auf vieles schauen kann. Und das, was eine ganz große Rolle spielt, ist eben der Transformationsprozess auch. Deswegen versuche ich, den eigentlich in all diese Aufarbeitungsbemühungen mit einzubringen. Deswegen
was nach 89 passiert
ja, ist. Ja, und deswegen habe ich zum Beispiel auch vorhin als Buch, das hat mich wirklich auch sehr bewegt, Domenico Müllensiefen, Schnall dich an, es geht los. Das berichtet genau über diese 90er, Nuller Jahre in der Altmark in einer so treffenden, guten Weise, das kann ich nur jedem wirklich zum Lesen empfehlen. Das ist auch kein Happy End oder in diesem Buch auch kein Happy Anfang sozusagen. Aber so ist es und wir müssen damit umgehen. Und da hat aus meiner Sicht dieses Zukunftszentrum eine ganz große Chance, aber es muss jetzt auch mal vorangehen. Also es muss auch inhaltlich mal vorangehen und da sehe ich zurzeit noch zu wenig.
Und Ihr Gedanke ist, Diktaturerfahrung, die Aufarbeitung dessen, was da in der Diktatur passiert ist und die Zeit danach zusammenzudenken, in einem Zusammenhang zu denken.
Ich sag mal, in einer geschichtlichen Abfolge. Wir haben ja hier nicht nur die eine Diktatur, wir haben auch noch die vorhergehende Diktatur. Also 1990 am 18. März war ich Erstwähler mit 23, damals noch 22. Und mein Vater, der 35 Jahre älter ist als ich, war auch Erstwähler, weil wir beide gesagt haben, in der DDR, in der Diktatur, wir gehen nicht wählen, das ist keine Wahl. Und für meinen Vater war es eben so, ja, der war 57, glaube ich, damals, ja. Und das heißt, der hat ja auch noch die vorherige Diktatur miterlebt. Und diese Zeit hat ja hier gerade in dieser Gegend das geprägt und in der Bundesrepublik hat es auch sehr vieles geprägt. Aber danach kam eben eine andere Zeit. Und wir müssen das in geschichtlichen Abfolgen denken und auch überlegen, ja, wie wirkt sich das aus, wenn mehrere Generationen Diktaturerfahrung haben?
Und wenn eben genau Ihr Thema der Aufarbeitung eben nicht oder sehr wenig stattgefunden hat.
Ja, auf NS-Diktatur bezogen allemal. Ja, ja. Ja. Ja.
Und Sie können ja auch vergleichen, weil Sie sagten, wir sind Opfer unseres eigenen Erfolges. Sie können ja auch vergleichen, wie es in anderen, also früheren sozialistischen Ländern gelaufen ist. Sie haben Rumänien erlebt und Sie haben also eine sehr klare Erfahrung oder sehr eindrückliche Erfahrung mit der Stasi gemacht. Und dann sage ich, Sie können vergleichen, weil Sie haben auch die Securitate erlebt.
Ja, allerdings nur in einer kurzen und sicher auch außergewöhnlichen Form. Also ich bin im Herbst 1989 bei einer Rumänienreise oder bei der Ausreise aus Rumänien dort verhaftet worden und bin dort 9 Tage in Haft gewesen bei der rumänischen Staatssicherheit.
Wo? Sie merken immer, ich frage immer zwischendurch nochmal, ja. Wo eigentlich?
In Großmartein oder Oradea auf Rumänisch bei der Ausreise nach Ungarn und wir hatten halt ich hatte sehr viel fotografiert und dann haben die irgendwann unser Auto durchsucht und einen Beutel mit 25, 30 Filmen gefunden und dann kam genau, kurz
das
danach.
Das ganz kurz, muss ich kurz unterbrechen, weil das kann ich nur kurz zusammenfassen. Sie sind jemand gewesen, der ganz viel fotografiert hat. Auch, also, das war sozusagen auch ein Teil der Opposition von Ihnen in der DDR, all das festzuhalten. Wie sah es aus, gerade auch was die Umwelt anging und so, dass Sie also fotografiert haben, wie es in Leuna beispielsweise oder so aussah und die grünen Horizonte in Schwarz-Weiß fotografiert und also so kam es, dass sie Filme dabei hatten und so hat die Securitate in Rumänien bei ihnen gefunden.
Ja, ich war das erste Mal zusammen mit einem Onkel von mir das erste Mal mit Auto in Rumänien unterwegs und hatte dadurch die Möglichkeit, vorher war ich immer mit Fahrrad dort, dadurch die Möglichkeit, ein paar mehr Filme mitzunehmen und auch manche Dinge schneller zu erreichen und ja, das war insofern, diese Zeit war hart. Ich habe damit auch lange zu kämpfen gehabt innerlich. Also das hat mir schon sehr zugesetzt. Ich habe in dieser Zeit schon auch darüber nachgedacht, wie ist das, wenn ich hier nicht mehr lebend rauskomme.
Und inwiefern hat Ihnen das zugesetzt?
Tja, das ist ganz schwer zu beschreiben. Also das sind Dinge, die man selber gar nicht vorher weiß. Also ich sage mal ein Beispiel. Ich bin, glaube ich, 2 oder 3 Jahre später an diesem Grenzübergang mit Auto gewesen. Das erste Mal alleine. Also ich bin da schon ein paar Mal in Rumänien vorher wieder gewesen. Das erste Mal alleine, hatte eigentlich Zeit und dachte, okay, jetzt guckst du das in Ruhe mal an. Und kam zu diesem Grenzübergang, legte meinen Pass hin. Der hat eine ganz normale Passkontrolle gemacht. Der hatte das Ding vielleicht eine halbe Minute in seinem Häuschen drin. Und ich merkte, wie ich anfing zu zittern, wie ich ängstlich wurde, wie ich aufgeregt wurde und habe, als der mir endlich, also wie gesagt, nach 30 Sekunden vielleicht, meinen Pass wiedergab, habe ich den genommen, zugeklappt, habe mich ins Auto gesetzt und mit 200 Kilometer ohne anzuhalten gefahren. Ich habe da überhaupt nicht die Ruhe gehabt, mir irgendetwas anzuschauen. Und für mich war es insofern beeindruckend, das zu merken, das kam ohne Ankündigung und ich habe mich mit der Zeit schon wirklich beschäftigt. Ne? Und seitdem verstehe ich viele Häftlinge und ihre Reaktion.
Dachte ich ganz gerade, anders, das ist ganz anders. Genau, dass sie, also sie waren 9 Tage in der Haft dort von dem Geheimdienst in Rumänien und diese 9 Tage waren so eindrücklich, dass sie ihnen also
mich,
später noch Überraschungen bereitet haben. Es hat mich
10 bis 15 Jahre gekostet.
Aber heute träumen sie nicht mehr davon.
Nee, ich habe eigentlich geträumt, habe ich da nie davon, aber es hat mich in meinem sonstigen Dasein wirklich extrem beschäftigt und auch eingeschränkt und insofern, ich kann da viele verstehen von ehemaligen Häftlingen, die auch nicht wieder auf den richtigen Weg gekommen sind. Und mir ist es mal passiert, ich habe einen ehemaligen Häftling interviewt für die Gedenkstätte Hohenschönhausen, habe ich so Zeit- oder Lebensgeschichte-Interviews mit ehemaligen Häftlingen durchgeführt und da hat mir einer, der das gar nicht wusste, der sagte mir, mitten im Interview, Sie waren doch auch in Haft. Und da habe ich gesagt, nee, ich war nicht bei der Stasi oder hab das so ein bisschen in der Nähe. Und dann sagt er einfach, doch. Wie kommen Sie drauf? Und dann habe ich kurz gesagt, ja, ich war mal 9 Tage bei der Sekretär. Das war auch schon so in der Phase, wo ich damit eigentlich ganz gut umgehen konnte. Und dann sagte der nur erstmal, wusste ich es doch. Und dann habe ich gesagt, ja, woher, wieso? Und dann sagte er, so wie Sie fragen, so wie Sie reagieren, das kann nur jemand, der das mal erlebt hat.
Das war MDR Kultur trifft mit dem Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Johannes Beleitis. Redaktion Angelika Zapf, ich bin Carsten Tesch. In der kommenden Woche ist Thorsten Tannenberg zu Gast. Thorsten Tannenberg ist Geschäftsführer vom Sächsischen Musikrat in Sachsen. In Sachsen haben die Bewerbungen, also überhaupt haben die Bewerbungen für den Bundeswettbewerb von Jugend musiziert begonnen mit einem neuen Bewertungssystem, was nicht unumstritten ist, dieses neue System. Das wird ein Thema sein. Und ansonsten die Sendung MDR Kultur trifft, gibt's online bei mdrkultur.de und in der ARD Audiothek und im Radio dann immer auch noch am Mittwoch um 20 Uhr. Dankeschön, Johannes Beleitis.
Ich danke für die Einladung.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.